Predige über die bekannte Geschichte in 1. Mose 11 vom Turmbau zu Babel. 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Sprache und einerlei Worte. Als sie nun im Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen untereinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und es diente ihnen der Ziegel als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. So wollen wir uns ein Denkmal schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da fuhr der Herr hernieder, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die Menschenkinder gebaut hatten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nunmehr wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich vornehmen. Wohlan, lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, und sie ließen ab, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst die Sprache aller Welt verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut hat. Bei mir heißt es hier wohlan, lasst uns ein Denkmal schaffen. In der Luther-Übersetzung heißt es, lasst uns einen Namen machen. Zurzeit haben wir hier gerade die 15-jährige Verschwisterung zwischen Obertshausen und einer französischen Partnerstadt. Und da denke ich dran, dass wir aus dieser Stadt eine Austauschschülerin vor einiger Zeit hatten. Ein sehr nettes, liebes Mädchen. Und da wollten wir ihr eine Freude machen und sind mit ihr mal so ein bisschen auch durch die Landschaft gefahren, an den Rhein zum Beispiel, und sind auf das schöne Niederwalddenkmal hochgestiegen. Ich hatte mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet, dieses Denkmal. Und da las ich dann: anlässlich des Sieges 1870-71 über Frankreich errichtet. Dachte ich, na, das ist ja der ideale Einstieg. Und fühlte mich so ein bisschen merkwürdig. Wir sprachen dann natürlich darüber. Es ist erstaunlich, dass wir so Denkmäler bauen. Warum eigentlich? Ich denke, wir haben alle so ein bisschen Verlangen nach eigener Größe. Ich erinnere mich daran, dass ein Konfirmand von mir in den letzten Jahren hier in unserem Rathaus den größten Turm gebaut hat aus Bierdeckeln und damit die Grundlage schaffte, um in das Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Ich denke, dass ein Stuntman den Taucherweltrekord brechen wollte und er sagte seinen Freunden: Lasst mich jetzt hier im Wasser runter, so mit Bleigewichten beschwert. Und ihr wisst ja, wie viele Minuten und Sekunden dieser Weltrekord beinhaltet, und dann holt mich 2 oder 3 Sekunden später wieder hoch. Sie holten ihn hoch, aber er war tot. Das heißt, er hat diesen Versuch, sich ein Denkmal zu setzen, mit seinem Leben bezahlt. Und an der Stelle frage ich mich, was bedeutet es für uns, sich Denkmäler zu schaffen, und warum tun wir das? Wir hatten vor einiger Zeit ein Männerfrühstück und da sprach der Referent über die Angst und ihre Überwindung aus verschiedener Sicht. Und da war ein Punkt dabei, der mir bisher noch nie so klar gewesen war. Er sagte nämlich, es gibt eine Angst, sein Lebensziel und sozusagen seinen Lebensentwurf, seine eigene Größe zu verfehlen. Und gerade so in einem gewissen Alter auch, vielleicht so in der Mitte des Lebens oder wenn man sich schon etwas überschritten hat, kann es sein, dass man diese Angst hat, ob man vielleicht an der Größe des eigenen Lebens vorbeigeht und sozusagen nicht das erreicht, was man erreichen könnte. Es war für mich ein neuer Gedanke, sozusagen die Gefahr, an der eigenen Größe vorbeizugehen. Und mancher, vielleicht auch unter Ihnen, der so Tag aus, Tag ein in seiner Firma arbeitet und jetzt vielleicht schon die 50 überschritten hat, fragt sich dann: Ist das jetzt alles? Ist das das so, wie mein Leben jetzt bis zu Ende weiterlaufen wird, so für die Firma arbeiten, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Ist das jetzt alles oder hat Gott vielleicht noch was Größeres mit mir vor? Und manche ist so ein bisschen enttäuscht, dass das vielleicht alles sein könnte und nichts Neues mehr dazukommt, nichts entscheidend Neues. Die Frage der eigenen Größe. Und das finde ich sehr wichtig. Wir bauen uns gerne Denkmäler. Mancher übernimmt in Vereinen Ehrenposten, nicht weil ihm der Verein so wichtig ist, sondern weil er dabei ein bisschen herauskommt. Nicht nur in einem Verein, vielleicht in zwei, drei oder vier gleichzeitig. Ein anderer engagiert sich sehr in seiner Firma, um sich ein Denkmal zu setzen, um unentbehrlich zu werden. Ein anderer, vielleicht engagiert er sich in gleicher Weise in seinem Haus, das er sich bauen kann. Nicht nur, weil es gut ist, ein Haus zu haben, sondern weil er sich irgendwo ein Denkmal setzen möchte. Und es wäre ja sicher für ihn und seine Nachkommen sehr beeindruckend. Ja, ein kleiner Bibelquiz wäre, wo haben sich in der Bibel Leute selbst ein Denkmal gesetzt? Weiß jemand etwas? In der Bibel gab es Leute, die sich selber ein Denkmal gebaut haben, außer diesen Leuten hier. Salomo? Ja, ich höre schon drei Namen, aber ich kann persönlich nur mit einem etwas anfangen, nämlich nur mit Nebukadnezar. Der hat sich ein Denkmal gebaut, ein riesiges Standbild, das die Leute anbeten mussten. Der Salomo war es nicht, aber der Saul, der König Saul, hat einen Krieg gewonnen und dann hat er sich ein Denkmal gebaut, als er nach Hause kam. Ja, so ein Siegesdenkmal. Und später wird nochmal einer ein Denkmal bauen, das ist der kommende Antichrist, dieser weltpolitische, religiöse Führer. Der wird sich ein Denkmal bauen, das die Leute dann anbeten müssen unter Verwendung einer bestimmten Nummer. Ja, das war nur so ein kleiner Bibelquiz. In jedem von uns steckt ein Stück dieser Wunsch nach eigener Größe, eine sogenannte Großmannssucht. Die zeigt sich manchmal in ganz kleinen Dingen. Ich erschrecke manchmal, wenn ich merke, dass Leute sehr große Geschenke machen. Eigentlich Geschenke, die für ihre finanziellen Verhältnisse viel zu groß sind. Und ich denke, steckt da nicht auch manchmal so ein bisschen Großmannssucht dahinter, selbst mit Geschenken groß herauszukommen? Oder dass ein anderer sich sehr sozial engagiert, aber nicht nur, weil ihm die Menschen so lieb sind, sondern weil er dabei herauskommen möchte. Bis hin zu christlichem Handeln, Engagement hier oder dort, was dann bei einem selbst hängen bleibt. Ja, die Leute haben sich also einen Turm gebaut in einer Stadt, um ihrem Namen Ehre zu schaffen und sich ein Denkmal zu setzen. Gott hat das Denkmal besichtigt, aber er hat es nicht unter Denkmalschutz gestellt, sondern er hat eigentlich anders darüber beschieden. Warum war das eigentlich schlecht, sich ein Denkmal zu bauen? Sie sagten, damit wir uns nicht zerstreuen über die Erde. Und was hatte Gott gesagt? Füllet die Erde und macht sie euch untertan. Das heißt, Gott sagte, geht hin, erobert die Erde, alle Teile, macht sie euch untertan. Und die sagten, nö, vielen Dank. Wir bleiben lieber hier. Hier ist so schön gemütlich. Wir sind gerade alle so zusammen. Wir haben einen Führer bekommen. Und jetzt läuft die Sache so, wie wir uns das vorstellen. Das moderne Stichwort Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und dabei gleichzeitig Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Ich fand es interessant, als bei uns diese Abtreibungsfrage sich stellte, die Frage der Fristenlösung oder einer sozialen oder medizinischen Indikation. Was ist Hauptschlagwort in dem Gespräch für diese Freigabe? Das Wort Selbstbestimmung. Also nicht irgendwelche ethischen oder religiösen oder sonstigen Werte, sondern die Selbstbestimmung der Frau, dass sie sich selbst einen Turm bauen darf in ihrem Leben, selbst entscheiden darf, was recht oder nicht recht ist. Das liegt jetzt viele Jahre zurück und vor kurzem las ich eine Diskussion, eine neue darüber, von der Leiterin der größten Beratungsorganisation in Deutschland im Gespräch mit der Bundesministerin. Und was war das Hauptstichwort? Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, zumindest auf der einen Seite. Selbstbestimmung heißt, sich selbst einen Turm bauen, selbst entscheiden, was richtig ist und damit den Willen Gottes wegschieben. Wer weiß denn, wer recht hat? Das ist allgemein üblich, im Moment sich seinen eigenen Weg zu suchen. Und es klingt so ehrlich, wenn man problematisiert und überlegt, ist denn die Entscheidung richtig oder jene? Kann ich das nicht so machen oder so? Dabei hat Gott in seinem Wort klare Weisungen gegeben und man geht dran vorbei. Ja, wie hat Gott gehandelt? Er kam herunter, hat die Sprachen der Leute verwirrt und dann mussten sie sich verstreuen, weil sie sich nicht mehr verstanden untereinander. Man könnte sagen, er hat sozusagen die menschliche Bosheit in kleine Portionen geteilt. So waren sie nicht mehr ganz so schlimm und hat sie dann verteilt über die ganze Erde. Es war also ein Gericht Gottes, aber eigentlich zum Wohl der Menschen. Das ist erstaunlich. Er wollte sie nämlich vor Schlimmerem bewahren. Er sagte, die werden jetzt alles erreichen können, was sie wollen. Und da wird es noch ganz andere Dinge geben, nicht nur so ein Turm, sondern Dinge, die wirklich noch viel katastrophaler sind für sie selbst. Und deshalb hat er sie verteilt, um sie vor Schlimmerem zu bewahren. An der Stelle bekamen dann viele Leute Arbeit, auch unter uns. Wir haben gerade französische Gäste zu Hause, aber da wir leider kein Französisch können, müssen wir uns auf Englisch unterhalten mit ihnen. Allein in Obertshausen gibt es 60 Nationalitäten, die hier wohnen. In der Schule zählte mal ein Schüler jetzt im 6. Schuljahr so die Länder im Atlas und kam auf etwas über 170 verschiedene Länder. Aber es gibt ungefähr 6000 verschiedene Sprachen auf der Erde. Und deshalb ist es schwierig, miteinander auszukommen. Gott hat hier also ein Gericht ausgeübt, um Menschen zu bewahren vor Schlimmerem. Und es wäre hochinteressant, wenn wir uns unterhalten könnten jetzt, vielleicht kann man das irgendwann einmal tun, wo Gott in unserem eigenen Leben irgendwo ein Gericht ausgeübt hat, also irgendetwas ausgesprochen Unangenehmes, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Das kann ich nur antippen. Wahrscheinlich wird dem Einzelnen im Moment kaum was dazu einfallen. Es wäre gut, mal darüber nachzudenken, wo Gott im persönlichen Leben irgendein Gericht ausübte, also etwas sehr Unangenehmes, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Ich will ein winziges Beispiel von mir bringen. Ich hatte als Student mal so einen Messerschmitt-Kabinenroller, einige kennen den noch, vorne zwei Räder, hinten eines. So ein fahrender Schneewittchensarg. Und eigentlich brauchte ich den nicht. Er fraß mein Geld auf. Ich brauchte ihn nicht, weil ich im Studium direkt neben der Straßenbahnhaltestelle wohnte, zu Hause neben der Bundesbahn. Und es war viel billiger, als so ein Fahrzeug zu unterhalten. Und dann hatte ich einen Unfall, da war niemand beteiligt, nur das Fahrzeug selbst wurde lädiert. Und sagte ich, gut, in dem Zustand kann man es nicht verkaufen. Also habe ich es wieder hergerichtet und wollte es dann noch spritzen. Und da dachte ich, oh, das wird wieder ganz schön, sollst du es nicht doch behalten. Und dann bin ich so bei Regenwetter, wo die Bremsen blockierten, so ganz sachte einem hinten drauf gerutscht. Der hatte keine Beule, aber ich. Und da dachte ich, lieber Herr, vielen Dank. Ich glaube, das war so eine Art Nachhilfeunterricht für mich, wo du mir einfach klar gemacht hast, du solltest dich doch von diesem Fahrzeug trennen, es belastet dich. Und dann habe ich es wieder hergestellt und gespritzt und verkauft. Ich erwähne das nur als ein winziges Beispiel, wo Gott mir eigentlich durch etwas Unangenehmes klar machte, was besser wäre für mich, nämlich von dieser finanziellen Belastung loszukommen. Vielleicht haben Sie ganz andere Beispiele. Gott handelt oft bewahrend in unserem Leben, auch durch Schwierigkeiten. Und so sehe ich das hier bei diesen Leuten. Hier ging es weiter. Es hat eine Beziehung zu Pfingsten, denn hier in Babel entstand eine Sprachenverwirrung und an Pfingsten geschah das Gegenteil. Da kam das Evangelium, diese gute Botschaft Gottes, zum ersten Mal in all die verschiedenen Sprachen der Menschen wieder hinein, durch ein Sprachwunder. Sie konnten alle hören, dass Jesus sie liebt, dass er für sie gestorben ist. Und das finde ich fantastisch, auch hier in Obertshausen, auch heute Morgen bei uns. Wir sprechen alle dieselbe Sprache. Wahrscheinlich wird jeder ein Stück weit Deutsch verstehen, hoffe ich zumindest. Und trotzdem sprechen wir eine andere Sprache. Der eine mehr die Sprache der Gebildeten, einer mehr die Sprache der Einfachen. Einer möchte die Dinge ganz direkt haben, ein anderer überhaupt nicht direkt, sondern so ganz indirekt, so ganz höflich und freundlich nur hingehalten bekommen. Und Gott spricht ihre, er spricht deine Sprache. Er kann dich erreichen, wo du bist und dir sagen, ich liebe dich, aber ich möchte, dass du zu meiner Ehre lebst, dass du nicht deine Türme im Leben baust, sondern dass meine Ehre groß wird. Ja, was haben die ersten Christen getan? Jesus hatte ihnen nur zwei Aufträge gegeben, sagte, liebt euch als Brüder und geht hin in alle Welt. Was haben sie getan? Sie haben es als Brüder geliebt. Sie waren täglich im Tempel, lobten Gott und blieben in Jerusalem. Das war so schön, so gemütlich, da kannte jeder jeden. Da wusste man, wo man sich treffen konnte. Wir lesen eigentlich nichts davon, dass sie hingingen in alle Welt und die Völker gelehrt haben. Sie blieben dort, wo sie waren. Und erst sehr lange, dann hat sich der Erste mal vorsichtig aufgemacht, er wurde dann noch beschimpft, das war der Petrus, der einem römischen Offizier half, dass er zum Glauben an Jesus kam. Was hat Gott getan? Er hatte ihnen so ein kleines Gericht geschickt, so eine kleine gezielte Verfolgung genau in Jerusalem. Und dann verteilten sie sich über das Land, sie wurden verstreut aus Angst. Und dann haben sie überall, wo sie hinkamen, von Jesus weitererzählt. Er hat sich sozusagen dieses Glaubensfeuer verteilt auf das Land. Ein kleines Gericht, um ihnen zu helfen. An der Stelle ist die Frage an uns hier in Oberzhausen: Wie sieht's da aus? Sind wir nicht auch so Leute, die lieber so ihren eigenen Turm haben und sich darunter versammeln und dieses Geht hin ein bisschen vergessen? Ich denke an ein junges Ehepaar, die ich gut kenne. Die kamen hier in Gottesdienst. Da kannte ich sie allerdings noch nicht. Sie kamen hierher, um Kontakt zu gewinnen. Und dann standen sie nach dem Gottesdienst so ein bisschen draußen rum und dachten, vielleicht spricht uns mal jemand an. Geschah aber nicht. Also kamen sie am nächsten Sonntag wieder mit derselben Hoffnung, vielleicht ist jemand da, der mal Kontakt aufbaut zu uns. Sie gingen wieder nach Hause. So waren sie dann am vierten Sonntag da, am achten, am zehnten. Junges, nettes Ehepaar. Keiner sprach mit ihnen. Ein Vierteljahr lang sind sie gekommen, Sonntag für Sonntag. Keiner sprach sie an. Und dann endlich hatten wir damals ein Seminar mit dem Johannesführer. Und da sind sie dann hingegangen. Und ich meine, dann saß man dann am Tisch und konnte zusammen reden. Da haben sie sich ganz neu entschieden, ihr Leben Jesus zu geben und wurden später sogar Jugendleiter bei uns. Weshalb ich das erwähne: Dieses Hingehen bedeutet ja gar nicht, dass ich nach Amerika gehe oder nach Haiti, um dort Missionar zu sein. Es bedeutet oft schon, dass ich jemand anspreche, der vielleicht 3 Meter neben mir steht. Oder ich denke, ein anderes Ehepaar, das ich hier traf, vielleicht sind sie sogar heute hier, das weiß ich nicht, die zu diesem Kaffeetrinken mitgingen ins Gemeindehaus nach dem Gottesdienst. Es erfordert schon sehr viel Mut, sich da hinzustellen, um Kaffee zu trinken, weil man ja da ein Stück in Kontakt kommen könnte. Und sie gingen extra hin, damit sie vielleicht Kontakt bekommen. Und ich traf sie dann hier vorne, gerade auf dem Weg zum Parkplatz, als sie wieder zurückkamen, und sagten, es hat uns keiner angesprochen, obwohl wir eigentlich genau zu diesem Zweck dahinter gegangen sind. Ich dachte, an der Stelle wäre auch so ein bisschen etwas von seinem Turm, seiner eigenen freundlichen Atmosphäre und vielleicht auch Clique, sich zu lösen, um ein ganz klein bisschen einfach nur 3 Meter weiter zur Seite zu gehen und jemand die Freundlichkeit Gottes auch im Gespräch zu bezeugen. Um Missionar zu werden, muss ich nicht einen Ozean überqueren, sondern einfach Jesus verfügbar sein. Dort, wo ich bin, das kann in der Familie sein oder hier nach dem Gottesdienst. Ja, ich will hier zum Schluss kommen, weil Johannes und Luise Schürer noch etwas sagen. Was war der Fehler der Leute? Sie wollten sich ein Denkmal setzen, statt verfügbar zu sein für Gott. Der hatte nämlich gesagt, geht hin und fülle die Erde. Und sie dachten, nee, wir denken gar nicht daran, wir wollen hier bleiben und hier unseren eigenen Turm bauen, unsere eigene Größe verwirklichen. Selbstverwirklichung zum eigenen Ruhm statt zum Lob Gottes. Und an der Stelle habe ich einen Vorschlag, einmal ein Wortspiel und dann einen Denk- und Betvorschlag. Sie wollten sich ein Denkmal bauen. Das ist ja ein Wortspiel, kann man sagen, Denkmal nach über den Auftrag Gottes, den du hast. Ja, das wäre das richtige Denkmal. Mal, was ich bauen darf im Leben. Denk mal nach über den Auftrag, den Gott, den Jesus dir gibt. Und dieser Betvorschlag wäre der, einmal zu überlegen, das kann man nicht jetzt tun, da braucht man Zeit dazu, zu überlegen, wo habe eigentlich ich in meinem Leben schon solche Denkmäler gebaut, solche Dinge gebaut zur Ehre meiner eigenen Größe. Das muss kein Bau sein, das kann irgendeine Aktion sein. Irgendetwas, wo ich mich verherrlichen wollte oder auch selbst sichern wollte, um irgendetwas abzuwehren. Und dann wäre es ganz gut, das Gott als Sünde zu bekennen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und ihn zu bitten, vergib mir und verändere mich. In der Bibel steht, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und da nur die Gnade uns weiterführt, wäre das ein Gebetsvorschlag. Und ich hoffe, dass ihn viele aufgreifen. Ja, an der Stelle denke ich, dass wir jetzt etwas hören von Johannes und Luise Schürer über ihre Arbeit. Sie werden im Juni wieder, denke ich, zurückfliegen nach Haiti, in ein Land, das im Moment ja sehr unruhig ist. Und sicher gut zu wissen, worum es geht, um gezielt für sie zu beten und auch das Ganze mitzutragen. Mhm.